ARD.
Es wäre nur absolut gar nichts für mich, wenn ich zum Beispiel von meinem Partner nicht groß machen könnte oder so. Also, das ist jetzt so sehr extrem, ne?
Warte, aber nein, da muss ich jetzt journalistisch nachfragen. Du gehst kacken und der kann reinkommen und dann redet ihr auch dabei.
Ja.
Das ist verstörend. Es geht ja hier darum, wird man Freunde?
Ja.
In so einer, wir haben ganz am Anfang gesagt, dass wir streng beide mit der Definition von Freundschaft sind. Sollen wir 3 runterzählen und dann sagen wir von 1 bis 10, ob wir jetzt Freunde sind? Oder, also weißt du, wenn wir 10 sagen, sind wir die engsten, besten Freunde der Welt. Und wenn wir 1 sagen, gar nicht.
Ja, können wir machen.
Ich bin ja Psychologe und liebe die Statistik.
Ja, findest du gut?
Nicht?
Ja, ich finde es immer schwer, aber ja, lass uns machen.
3, 2, 1.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Bibi, Bianca Heinecke
und Leon Winscheid.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Und hier noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir gehen wieder live. Am 10.04.2026 sind wir auf dem SWR Podcast Festival in Mannheim zu hören und zu sehen. Freut euch auf die Reunion eines unserer liebsten Duos, Jan Ulrich und Tim Melzer. Der Vorverkauf startet jetzt. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Hallo ihr Lieben.
Hallo du Liebe, frohe Weihnachten.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Boah,
es ist ja so eine Ehre, dass wir hier den Podcast jetzt an Weihnachten
unterm Landwirtstannenbaum können wir sitzen und uns...
So, jetzt pass auf, jetzt habe ich direkt eine Frage. Wenn du jetzt eine neue Tradition für deine Familie an Weihnachten einführen könntest, was wäre es?
Oh, vor allem an Weihnachten. Wir haben in der, glaube ich, 2. Folge darüber gesprochen, dass man oft so Freundschaften hat, wo man nur so nebeneinander parallel ins Fußballstadion guckt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das auch mit sehr engen Leuten zu oft machen.
Ja.
Also dieses, du hast mir ja gesagt, guck mal in den Spiegel. Ich habe es nicht lange ausgehalten, aber es ist ja auch heftig, jemandem so mal tief in die Augen zu gucken und was zu besprechen. Und das, glaube ich, würden wir zu selten machen. Ich weiß nicht, ob es an Weihnachten passt. Deswegen hätte ich da ein Edit für. Vielleicht an Weihnachten, dass wir uns als Familie was richtig Nettes sagen.
Ach, schön.
Also beispielsweise, mein Bruder und ich, wir käbeln uns oft im, wir sind beste Freunde, aber man drückt sich so Sprüche, ne? Und wir fahren auch zusammen Rennrad und mein Bruder ist viel schneller und viel sportlicher und dann kriege ich schon immer was zu hören, wenn ich da wieder, du schränkst dich gar nicht an. das heißt, wir haben so ein sehr frotzelndes Verhältnis auch. Und manchmal denke ich, vielleicht verpassen wir die Chance, uns zwischendurch aber auch mal zu sagen, ey, ich, keine Ahnung, ich liebe dich aber auch total als Bruder oder auch einfach, dafür bin ich dir dankbar, das machst du toll, da bist du gut drin. Vielleicht wäre das was, dass man sich sowas sagt.
Das finde ich sehr schön.
Ja, was willst du einführen?
Keine Geschenke mehr.
Ja, da willst du meinen Vater abholen, der hat, da ist er auch, sagt auch gar nichts mehr.
Aber weißt du, das, was du gesagt hast, habe ich vor kurzem in meinen Familienalltag integriert. Und zwar haben wir jetzt immer am Abendessen einen Herzensmenschen des Tages. Das geht dann immer reihum. Jeder Tag ist jemand anders. Und dieser Herzensmensch kriegt von jedem an dem Tag eine Sache gesagt, die er an der Person bewundert oder toll findet oder für die er dankbar ist.
Das ist
und
das
der,
ja,
und die
so
Person
ähnlich.
Muss es auch über sich selbst sagen. Und ich finde es so geil. Das ist so besonders. Also die ersten Runden waren echt herausfordernd für alle, glaube ich.
Ja.
Und mittlerweile freuen wir uns alle immer voll drauf. Und vor allem der Punkt, das über sich selbst zu sagen, macht echt viel mit einem.
Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir viel zu wenig Rituale mehr haben.
Mhm.
Also ich bin großer Kritiker von Religion und gerade so Kirche, weil ich da sitze und mir denke, wie kann eine Organisation sagen, Frauen sind hier aber nicht für Führungspositionen mit den Schwulen, das ist auch so eine, also das widerspricht ganz vielen Werten von mir. Und wenn ich aber mich da manchmal so frage, wieso gibt es trotzdem in so vielen Kulturen, auf so vielen Stellen dieser Welt sowas wie Religion, dann denke ich oft, 5-mal am Tag zu beten oder sich den Körper auf eine bestimmte Art zu waschen, in eine Kirche zu gehen, Schuhe auszuziehen dafür. Alle diese Religionen haben ja so Riten.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, was uns Menschen eigentlich total viel gibt. weil es Halt gibt, weil es Organisation gibt, weil es Struktur gibt. Das denke ich oft in diesen Diskussionen, wenn es darum geht, Work-Life-Balance oder Vier-Tage-Woche oder auch diesen Generationenkonflikt, wo die junge Generation ja zu Recht Veränderungen fordert. Mhm. Der fehlt mir oft in der Diskussion, aber dass irgendwer mal sagt, hey, ja, soll sich keiner kaputt arbeiten, aber bitte tut auch nicht so, als wäre Arbeit jetzt nur irgendwie Brotverdienst und der reiche Kapitalist wird reicher. Das ist viel so in unserem Schweinesystem. Aber trotzdem, Arbeit gibt Menschen auch ganz viel.
Voll.
Du gehst dahin, du triffst Leute, du hast Struktur, auch kleine Rituale. Und je weniger man das durch Kirche oder andere Vorgaben, weil es im Dorf immer früher vielleicht dieses eine Fest gab zu Pfingsten, so dass wenn das alles wegfällt, dann glaube ich, dass wir so dieses Verbindende durch Rituale eigentlich wieder mehr bräuchten. Und zwar woanders her dann, ob man sich das so macht wie du, wie hieß es, Herzensmensch?
Hm.
Oder wie jetzt bei uns, gibt es das ja noch nicht an Weihnachten, dass man sich was Schönes sagt, aber ich glaube, das bräuchten wir wieder mehr.
Finde ich sehr schön. Kennst du das Buch Furcht vor der Freiheit von Erich Fromm?
Nein, das kenne ich
nicht.
Das
musst du mal lesen, sehr interessant.
Dann lese ich das als nächstes. Ich habe ja hier schon, ich notiere mir hier schon die ganze Zeit Sachen, Furcht vor der Freiheit. Ich mache es jetzt mal mit links, weil ich sonst nicht ans Klemmbrett komme.
So, weißt du, was wir seit letztem Jahr an Weihnachten auch machen? Vor zwei Jahren haben meine Eltern, so vor zwei Jahren habe ich angefangen, meinen Eltern, meiner Familie zu sagen, ich will keine Geschenke und wenn ihr mir was schenkt, wirklich einfach nur irgendwas Persönliches von Herzen, hat meine Mutter sich erstmal übel angegriffen gefühlt, weil sie meinte, alles, was sie mir bis jetzt geschenkt hat, war von Herzen.
Ja.
So.
Ich habe gestern in meinem Schrank, muss ich kurz sagen, drei von Herzen geschenkte Bademäntel von meiner Mutter liegen.
Das ist schön, oder?
Alle von Herzen.
Was war so ein Standardgeschenk, was du jedes Jahr bekommen hast? Gab es sowas?
Bademantel.
Wirklich?
Wirklich.
Bei mir war es immer Socken oder ein Schlafanzug.
Ja, ja. Ist auch
wie
sehr persönlich.
Wie geil ist das, oder? Ja, voll. Nee, also so, nachdem die Diskussion durch war, hatten es alle akzeptiert. Und dann habe ich von meinen Eltern, fand ich wirklich sehr süß, und es steht bis heute bei uns im Flur vorm Wohnzimmer, ein kleines Glas mit so einem selbstgeschriebenen Zettel. Und das ist unser Dankbarkeitsglas. Das heißt, über das ganze Jahr, immer, wann immer wir wollen, da liegen so ein Block mit bunten Zetteln und ein Stift daneben, können wir einfach random raufschreiben, wenn wir für etwas dankbar sind, falten einen Zettel und schmeißen den rein. Und wir machen das viel zu selten, aber letztes Jahr war dann ein Jahr das erste Jahr, und dann habe ich quasi die Tradition eingeführt, dass wir das vorm Abendessen an Weihnachten am Tisch alles vorlesen. Mm. Und das war echt voll schön.
Sweet.
Ja.
Ja. Ja, das lässt man wirklich, glaube ich, manchmal untergehen. Beim letzten Mal haben wir über Psychohygiene und ja ein Stück weit auch Selbstfürsorge gesprochen. Das ist, glaube ich, was ja, gerade dann, wenn es schwierig und stressig wird, dann sind das immer die ersten Sachen, die hinüberfallen. Eigentlich dann in den Momenten die einem Halt geben würden.
Ja, das stimmt.
Okay, Weihnachten, jetzt heute, 24. wichtiger Tag, aber ich finde immer an Weihnachten so, wenn man dann runterfährt, und ich liebe auch diese Tage zwischen Jahr, wo nichts los ist, gibt's aber schon irgendwo in meinem Hirnstamm so eine kranke Synapse, die so verkündet, es kommt ja jetzt 2026.
Macht dir das Stress, der Jahreswechsel?
Nein, aber wenn das neue Jahr anfängt, bist du ein Vorsatzmensch?
Oh, das wäre jetzt auch mal eine Frage an dich gewesen. Also ich bin ja der Meinung, dass wir dafür nicht den Beginn eines neuen Jahres brauchen. Ich glaube, vielen Leuten hilft das zu reflektieren, weil sie es vielleicht sonst nicht genug machen. Ich bin wirklich das extreme Gegenbeispiel, dass ich wirklich jeden Tag, wo ich irgendwie ansatzweise 5 Minuten irgendwo finde, über mein Verhalten und mein Leben reflektiere und mir Sinnesfragen stelle. Deswegen finde ich das für mich nicht so notwendig, weil ich das eh immer sehr integriert habe in mein Leben. Und jetzt kommen wir auch wirklich hier zum Thema ADHS aus letzter Folge. Ich mache sowas sehr ungerne, weil ich keine Lust auf dieses enttäuschende Gefühl habe, wenn ich da nicht dran geblieben bin.
Wenn du es nicht schaffst. Ja,
also Thema sich selber Druck machen und so, ne?
Ja.
Ich bin der Meinung, dass wir uns einfach jeden Tag oder jede Woche einfach fragen wollten, wie stehe ich gerade in meinem Leben? Bin ich happy? Oder ist da irgendwas, was ich vielleicht mal überdenken oder ändern sollte?
Mhm.
Und du?
Ich habe ich schätze mal im Februar oder März. Also so gesehen war ich zu spät. Ich habe schon den Vorsatz gebrochen, mir Vorsätze zu machen.
Das ist so schlimm, oder fühlt man
Bullshit.
Sich direkt kacke?
Ich bin da auch gar kein Freund von. Aber in dem Fall habe ich mich dann irgendwann hingesetzt und habe mir 4, 5 leere Blätter Papier hier genommen, wie sie hier liegen, und einen Stift und einfach überlegt, was ist mir für dieses Jahr wichtig.
Mhm.
Und Ich bin, wir haben bei Betreutes Fühlen mehrere Folgen zum Jahreswechsel und zu, weil wir das jetzt seit 5 Jahren, 6 Jahren machen und dann natürlich immer wieder diese Jahreswechsel hatten, haben wir schon verschiedene Folgen zu Vorsätzen gemacht. Und eigentlich die schönste, die wir hatten, da ging es für mich darum, dass wir gesagt haben, hey, statt diesen Vorsatz festzulegen, mach doch mehr Sport, gesünder ernähren, hör mit dem Rauchen auf. Top 1 ist, glaube ich, jedes Jahr wieder weniger Stress und mehr Zeit mit der Familie bei den Deutschen. Immer, immer wieder. Wenn das klappen würde, dann würde sich ja im Laufe der Jahre irgendwann dieser Vorsatz auflösen. Aber er ist seit Jahren immer wieder, wird sagen die Deutschen, weniger Stress und mehr Zeit mit der Familie. Und deswegen glaube ich einfach, dass das Bullshit ist, wie wir das angehen. Und in der Folge haben wir dann besprochen, dass man vielleicht sagen müsste, frag doch mal, welcher größere Wert von dir dahinter steht oder welches größere Ziel. Geht es dir jetzt darum, mehr Sport zu machen? Wahrscheinlich so gesehen den wenigsten, sondern eigentlich steht dahinter, hey, ich wollte mal wieder mich wohler fühlen in meinem Körper oder ich wollte mich grundsätzlich gesünder durch dieses Leben bewegen.
Ja.
Und das, denke ich oft, das verpasst man dann, diese Fragen zu stellen. Und deswegen fände ich es eigentlich schöner, sich nach wie so eine Art, ich stelle mir das mal vor wie so einen Nordstern, der irgendwie einem so eine Richtung vorgibt. Vielleicht wirst du es auch nie erreichen, dass du den perfekten Körper hast, weil das ist so eine Vorstellung, ne? Haben wir ja auch am Anfang zu geredet. Wahrscheinlich noch der Durchtrainierteste wird dann da sitzen und denkt, oh, hier ist aber noch ein bisschen Speck oder da fallen mir jetzt die Haare aus. Stattdessen zu sagen, ey, mein Wert, mein Nordstern ist irgendwie, ich will einen guten Umgang mit meinem Körper haben. Und dann ergibt sich daraus vielleicht was anderes. Und so habe ich das also gemacht da im März und mir einfach Sachen aufgeschrieben, die mir wichtig waren. Und dann war für mich halt klar, ey, du willst wieder gucken, dass du mehr von diesen Freundschaftsmomenten hast, wo du dir in die Augen guckst, auch gerade mit deinen Jungsfreunden. Ja. Und dann hat sich daraus für mich ergeben, dass das heißt, ich musste den Fabi, mit dem ich viel Zeit verbringe, einfach dann zwischendurch fragen. Und dann fing der auch an, mich wieder öfter zu fragen. Ja. Und wir sind ins Café gegangen und haben uns einfach hingesetzt, Käsekuchen gegessen und gequatscht. Und das waren so Momente dieses Jahr, wo ich gedacht habe, boah, guck mal, das ist auch ein bisschen auf diesen Zettel gewachsen, den ich da mir Anfang des Jahres geschrieben habe. Sowas mache ich, sowas habe ich dann gemacht. Allerdings eher zum ersten Mal. Ich hatte ja von dem Lebensplan damals erzählt, der war noch eine ganz andere Richtung.
Ja. Ja. Aber es ist, glaube ich, auch die nachhaltigste und einzige Lösung, wie man solche Vorsätze wirklich auch langfristig umgesetzt bekommt, wenn man, weißt du, wie du gesagt hast, das Ziel Sport machen, das ist eigentlich gar kein Ziel. Also da muss ja, was steckt dahinter? So die Frage muss man sich, glaube ich, immer stellen.
Genau,
ne?
Genau.
Ja, finde ich super.
Und da kommt man ans Tiefere.
Ja. So, jetzt habe ich eine Frage, die so, ich bin ja nicht unvorbereitet, also eigentlich schon, aber ich habe mir am Abend vor unserer ersten Aufnahme, habe ich mir ganz klassisch mit ChatGPT Fragen zusammengestellt.
Was war dein Prompt?
Ich möchte gerne Fragen haben, die nicht oberflächlich sind, um eine fremde Person besser kennenzulernen.
Ah, okay.
So ungefähr habe ich
es
gesagt.
Es gibt ja diese These von den 36 Fragen.
Ja?
Hast du das schon mal gehört, wenn man sich die stellt, dass man sich dann verlieben kann?
Oh, das finde ich krass.
Es war eine Studie, ist schon was her, aber auch mittelgut gemachte Studie und eine sehr kleine Stichprobe. Aber die Legende ist zumindest, dass es dann ein Pärchen gab, was tatsächlich daraus entstanden ist, indem die
aber
sich einfach 36 Fragen gestellt haben. Nein, ich habe das noch nicht ausprobiert und deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Fragen jetzt von ChatGPT.
Nee, ich habe nur eine Frage, die mir wirklich über all die Folgen bis jetzt im Kopf geblieben ist, weil ich sie super spannend finde. Und jetzt habe ich sie vergessen. Boah, ist das lustig. Jetzt habe ich dieses Thema hier angefangen und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Boah, machst du uns doch das, was ich auch mal ganz schön finde, wenn man so kleine Spannungsbögen hat. Für mich ist es oft, wenn ich Wissenschaft erzähle, dass ich mich frage, wie schafft man das, dass Leute, die nichts damit zu tun haben, weil sie tagsüber Ölwannen in der Werkstatt abschrauben oder Kindern Englischvokabeln beibringen oder im Altenheim pflegen, wie schafft man das, die trotzdem für Forschung, für sehr komplizierte Sachen zu begeistern? Und da habe ich ganz verschiedene Techniken und ganz verschiedene Sachen mir angeguckt. Und eine Sache bin ich in einer Online-Masterclass von Dan Brown draufgestoßen. Dan Brown von Illuminati und Da Vinci Code, der ist einer der meistverkauften Thriller-Autoren der Welt und der weiß natürlich, wie man Spannung aufbaut.
Ja.
Und das hat ja auf den ersten Blick nichts mit meiner Arbeit zu tun, aber ich habe mir daraus ein paar Sachen abgeguckt. Und der hat zum Beispiel von ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es die 4C waren, aber der hat so 4 Kniffe, die der hat. Und einer davon war Contract, Verträge mit seinem Leser zu machen, mit seiner Leserin. Der hat das dann so beschrieben, der erzählt dir eine Geschichte, Da Vinci Code, wo es irgendwie darum geht, was passiert im Vatikan, alles hochkompliziert. Und dann erzählt er dir auf der Seite 5 irgendwie was über, dass dann der Ermittler so ein erstes kleines Geheimnis wittert. Ja. Und dann willst du jetzt, weil du als Leser ja spüren möchtest, ey, soll ich hier weiterlesen, soll ich da dranbleiben, ein paar Seiten später das Gefühl haben, okay, hier hat der mich heiß gemacht und der löst aber einen Vertrag mit mir als Leser ein, der Autor, wo der mir 5 Seiten später dieses kleine Geheimnis auflöst.
Das ist lustig.
Damit ich das Gefühl habe, diese 5 Seiten, die haben sich für mich gelohnt. Das war spannend. Und dann sagt er, auf diesen 5 Seiten von hier habe ich dir dieses Geheimnis hingehalten und hier habe ich es aufgelöst, habe ich aber 10 neue Baustellen aufgemacht. Und du weißt ja jetzt schon, weil du das von Anfang an lernst bei mir, ich löse meine Verträge ein. Das heißt, bleib dran.
Vertrauen
und es
schaffen,
sind nicht immer 5 Seiten. Vielleicht wird ein so ein Mysterium erst 40 Seiten später aufgelöst. Und er meinte, als er Da Vinci Code fertig geschrieben hatte, so die letzten 20 Seiten noch übrig waren, da saß er dann und merkte, er hat noch 217 offene Verträge mit dem Leser.
Boah, das ist krass.
Oder
okay,
also eine sehr heftige Zahl.
Sehr komplex.
Genau,
dann, ne?
Und da habe ich gedacht, boah, das ist echt was, was ich immer wieder versuche einzubauen, nicht aus Kalkül, sondern weil ich einfach glaube, wenn man ein kompliziertes wissenschaftliches Thema, Psychologie, Studien den Leuten mitgeben möchte, so baue ich dann eine Podcast-Folge auf oder die Show oder auch das Buch, dass ich halt denke, hey, nutze so kleine Spannungsbögen und du hast jetzt gerade einen Spannungsbogen aufgemacht, weil du sagst, vielleicht fällt dir diese Frage noch ein.
Ja.
Wenn nicht, hast du den Vertrag gebrochen, aber es ist...
Mir fällt dir auf jeden Fall gleich noch ein.
Dann siehst du, bist du wie Dan Brown.
Ist das toll.
Oder?
Das hast du so schön jetzt positiv hervorgehoben.
<Ja. lacht> Damit ist der Druck weg. Ich habe auch Fragen an dich. Ich habe mich auch, ich habe mich auch hingesetzt und irgendwie ist es ein bisschen, finde ich gerade absurd, weil keine Ahnung, wie es hier normalerweise ist, aber meine Erwartung wäre eigentlich, man fängt mit so Speed-Dating-Fragen an und dann kommt man zu den tieferen Themen. Bei uns war es direkt so deep. Aber die Fragen, die ich selbst auch bei einem Speed-Date stellen würde, ich habe eigentlich immer nur Fragen, wo ich das Gefühl habe, also mich interessiert jetzt wirklich nicht, fährst du lieber in die Berge oder ans Meer?
Nee, finde ich auch.
Aber mich würde
so
zum Beispiel interessieren, gibt's was, wofür du dich schämst?
Mhm. Vor mir selber oder vor anderen? Ist egal.
Up to you.
Ich finde, Schämen ist ein sehr schwerer Begriff, weil für mich bedeutet Schämen, dass ich ja mit der Situation eigentlich nicht umgehen kann, weil sie mir so ein schlechtes Gefühl gibt, ne? Und ich glaube, dass ich das tatsächlich nicht habe. Ich habe auch mal gesagt, ich bin unfassbar ehrlich, unfassbar reflektiert, habe unfassbar viel über mich und mein Leben gelernt. Und ich glaube, dass du mir jede Frage stellen könntest und ich mit jeder Situation zurechtkommen würde, weil ich so direkt und ehrlich bin. Und mir nichts unangenehm ist. Also ich könnte jetzt, glaube ich, über alles mit dir reden und wäre bereit, auch spontan mir über Dinge Gedanken zu machen oder ehrlich dann auch darauf vielleicht kritisch zu antworten, mir selbst gegenüber. Deswegen, ich finde es gerade schwer, die Frage zu beantworten, aber ich würde
Weil du jetzt
kann,
sagst,
glaub ich,
du
sagen,
hast
nee.
Gar nichts Spezielles. Weil du also, alles ehrlich schon für dich sortiert hast und sagen würdest und benannt hast. Okay,
Also so man könnte jetzt sagen, ich müsste oder ich könnte mich jetzt dafür schämen, was ich für Content oder für Werbung damals gemacht habe. Ich schäme mich aber nicht dafür, weil Schämen, glaube ich, in dem Falle der falsche Begriff ist. So, ich würde es heute nicht mehr machen. Und ich finde es voll wichtig, darüber zu reden und das auch zu sagen und das zum Gespräch zu machen, mache ich auch teilweise, aber ich schäme mich nicht dafür, verstehst du?
Mhm.
Also ich bin gerade, es ist so ein offener Gedanke, aber ich glaube, dass ich das Wort schämen so für mich verstehen würde und dann würde ich tatsächlich sagen, schämen tue ich mich nicht.
Ist ja jetzt auch nicht unbedingt falsch.
Du? Man muss die Frage ja immer zurückstellen. Es also, können ja auch kleine Sachen sein. Vielleicht schämst du dich ja, wenn du aus Versehen laut pupst.
Wie wär's dann bei dir?
Nee, gar nicht. Wirklich, wenn du mich kennenlernst, deswegen.
Dann furzt du mich an?
Nee, also ich würde, also wenn ich jetzt furzen würde, würde ich mich auch nicht schämen. Also natürlich.
Also
verstehe ich schon Verhaltensregeln und so und verstehe auch, dass es vielleicht dich in eine unangenehme Situation bringen würde.
Ich fände es irgendwie lustig.
Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, wir schämen uns so oft für Dinge, die so natürlich sind. Also warum soll ich mich denn dafür schämen, wenn Luft aus meinem Körper rauskommt? Jeder Mensch hat Luft in seinem Körper. Also ich bin einfach so ehrlich und offen und direkt mit solchen Sachen. Und das wirst du, wenn du mich...
Auch so würdest du, also Okay, also wenn man jetzt zusammen im Bett liegt mit einer Beziehungsperson und man merkt, da bahnt sich was an und es ist dann vielleicht einer von den Leisen, also du siehst noch eine Chance, das geheim zu halten, und die sind ja oft die Schlimmen.
Ja.
Dann wäre ich aber schon eher bei der Fraktion, die so heimlich oben die Bettdecke am Hals ein bisschen fester zieht und dann unten mit dem Fuß versucht rauszulüften, damit es nicht oben stinkt. Weil das schon was wäre, wo ich so sagen würde, was heißt schämen, aber das wäre vielleicht so ein bisschen peinlich. Ne, gar nicht, wäre dir egal. Furzt ihr voreinander im Bett?
Ja.
Also, kennst du dieses Guess My Fart? Das war mein absolut, das war mal was, wo ich dachte, da ist Social Media mal gut. Pärchen gucken sich an, dann sagst du, guess my fart, weil das muss ja schnell gehen.
Ja.
Also errate meinen Furz
und
dann macht
der
anderes Geräusch, wird es eher so einer eher so ein.
Ja, ne, kenne ich.
Und wenn es dann den und dann mache ich das Geräusch, mache dann zum Beispiel und dann furzt du und wenn es dann wirklich, dann sind wir so richtig happy.
Ja, also das ist ja mein Lieblingsthema, ne? Über Furzen und Kaka und so kann ich ja voll reden. Ja. Also das finde ich ja richtig cool, weil ich es liebe, so offen mit solchen Sachen umzugehen. Und ich finde es ehrlicherweise, also ich kann es verstehen, es wäre nur absolut gar nichts für mich, wenn ich zum Beispiel von meinem Partner nicht groß machen könnte oder so. Also das ist jetzt so sehr extrem, ne?
Warte, nein, da muss ich jetzt journalistisch nachfragen. Du gehst kacken und der kann reinkommen und dann redet ihr auch dabei.
Ja.
Ja. Das ist verstörend.
Also, ich, das muss ich jetzt auch mal absprechen, ob ich das so im Podcast habe. Aber ich habe gesagt, ich bin der ehrlichste Mensch.
Ja,
da
muss,
also, pass auf.
Respekt.
Ich wünsche mir ja, dass ich mit meinem Partner auf jeder Ebene so tief verbunden bin, dass es mir nicht unangenehm sein muss, eins der natürlichsten Körpereigenschaften vor ihm ausführen zu können. Verstehst du? Also, ich finde es crazy. Ich kenne Paare, die sind seit fast, keine Ahnung, 8 Jahren oder so zusammen, die haben noch nie voreinander gefurzt.
Kenne ich auch, finde ich auch. Erstrengend. Jetzt komme ich mir so spießig vor. Okay, also du wirst jetzt natürlich alle Sympathiepunkte bekommen, weil wir alle wissen, das ist eigentlich Bullshit, dass man seinen Körper, haben wir ja auch viel drüber gesprochen.
Ich glaube, dass viele Leute mich auch gar nicht nachvollziehen
können.
Weiß
ich nicht, aber ich habe immer das Gefühl, und ich bin auch völlig bei dir, es kann doch nicht sein, dass sich 2025 Leute, es gibt völlig falsche Scham. Es gibt kranke Scham, es gibt schlechte Scham. Du musst dich nicht für deinen Körper schämen, egal wer er ist. Du musst dich nicht für deine Sexualität schämen und so weiter. Also da gibt es einfach viele Momente, wo ich denke, Scham ist völlig giftig.
Ja.
Jetzt kommt mein Aber. Es gibt aus meiner Sicht auch gute Scham.
Voll.
Ich bin zum Beispiel total dankbar, das denke ich heute oft, wenn ich auf Social Media gucke und denke, boah, all die Tanga-Hintern, all die durchtrainierten Sixpacks. Ey Junge, zieh dir was an. Ich bin so happy, dass meine Eltern, ich würde sagen vor allem meine Mutter, meinem Bruder und mir, Schamgrenzen beigebracht hat, weil Scham für mich auch überhaupt kein negatives Wort ist. Ich weiß, dass zum Beispiel viele sagen, bitte Schamlippen, das klingt so beschämend, das kann ich total nachvollziehen, dass man dann sagt Vulvalippen, nur für ich musste das erstmal checken, weil das so negativ konnotiert ist an der Stelle. Für mich wäre aber grundsätzlich das Wort Scham überhaupt nichts Falsches. Man sagt ja auch beim Mann dann auch Schambereich, weil das zum Beispiel was ist, und daran wird es, finde ich, deutlich, was ich grundsätzlich meine, Scham schützt auch ein Stück weit. Bis hier und nicht weiter. Mhm. Ich zeige meinen Körper nicht nackt auf Instagram, weil ich das Gefühl habe, boah Leute, ey, wir haben eh schon zu viel Körper und zu viel Fokus und jetzt gibt's Body Positivity, da ist viel toll dran, vor allem der Grundgedanke. Aber es birgt auch die große Gefahr, wenn wir jetzt noch mehr Körper ins Internet bringen, dann ist noch mal mehr, ey, alles, alle, jeder Körper, so hört einfach auf mit euren Körpern, Leute. Sag mir, wofür du stehst, was deine Werte sind, was dir wichtig ist. Das fände ich viel, viel schöner. So, und jetzt bin ich kurz abgekommen von der Scham, aber was ich sagen möchte, ist so, dass man eine Schamgrenze hat und sagt, das ist zum Beispiel was Privates, das teile ich nicht mit dem Internet. Das ist was, wo ich weiß, dass ich was falsch gemacht habe. Gut, dass ich Scham fühle. Noch eine Dimension, wo Scham gut ist. Ne? Wenn du auf einem Behindertenparkplatz parkst, weil du denkst, ich renne mal kurz in den Supermarkt und da kommt jemand im Rollstuhl und kann nicht einkaufen, da würde man sich doch zu Recht schämen. Ich würde mir wünschen, dass unser Land an vielen Stellen nicht diese vergiftete Scham, aber wieder mehr Scham hat. Zum Beispiel auch, wenn eine Politikerin, Politiker was falsch gemacht hat und du könntest offen zeigen. Also ich schäme mich dafür, das war ein Fehler. Mhm. Wie viel eher wäre man als Gruppe bereit, den Menschen wieder aufzunehmen?
Ja.
Also Scham hat auch eine soziale Funktion. Man kann das messen am Speichel. Wenn man Menschen bittet, sich an was Beschämendes zu erinnern, dann gehen die Zytokine hoch. Das sind Entzündungsmarker.
Mhm.
Das Gleiche, was bei einer Erkältung passiert. Was macht die Erkältung? Die macht dich klein. Die zwingt dich in die Knie. Die macht dich schlapp. Und im Endeffekt diese Message, ey Leute, ich mache mich klein vor euch. Ich schäme mich, liebe Gesellschaft, weil ich was falsch gemacht habe. Da habe ich oft das Gefühl, das ist uns abhanden gekommen. Und jetzt, um zu dem Furzen zurückzukommen, das ist ja erstmal, klingt das wie so eine kleine, banale Geschichte. Aber ich habe letztens einen, fand ich total spannenden Gedanken gehört. Liebe braucht Nähe und Erotik braucht Distanz.
Mhm.
Den unterschreibe ich nicht ganz, weil ich finde, es kann auch eine ganz tiefe Erotik aus einer ganz starken Nähe und einer Vertrautheit und man weiß, wie der andere tickt und vor allem hat man kommuniziert, was man möchte oder auch nicht möchte, kann daraus entstehen. Aber ich glaube, viele von uns kennen auch diesen Moment von, weil man da eine gewisse Distanz hat zu diesem einen Menschen, den man dann jetzt auf dieser Weihnachtsfeier gesehen hat und denkt, oh, jetzt mit dem würde ich mir gerne knutschen. Oder weißt du, was ich meine? So Verführungsmomente, dass die eben auch davon leben, dass man eine Distanz hat und dass man eben noch nicht weiß, wie riecht dessen Kacke. Und da wäre dann meine Frage jetzt an dich, wenn man das dann so offen lebt und so sagt, oh, immer Distanz, wir ziehen das hier durch. Macht das Erotik kaputt oder sagst du, nö, komm Schatz, ich wisch mir kurz den Hintern ab und dann ab in die Kiste, das ist doch gerade erotisch.
also die zwei Sachen jetzt direkt in den Zusammenhang zu bringen, ist schon...
Von mir aus mit ein bisschen Zeit dazwischen oder mit so einer mentalen Brücke. Aber das wäre,
wenn ich mit einem Menschen Sex habe, dann ist mir ja bewusst, dass dieser Mensch auch auf Klo geht und kackt.
Ja.
Also,
das ist klar. Aber es ist ja schon in dem Moment ein Stück weit ganz cool, sowas auszublenden. Ne? Du?
Nee.
Okay. Ja, völlig fein.
Für mich
okay.
nicht, nee. Aber ich möchte ganz kurz noch darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, Scham als etwas Positives zu sehen. Ich finde das total schön. Ich finde nur auch, dass wir das Wort Scham vielleicht dann manchmal falsch benutzen oder wir über das Wort selbst nochmal sprechen müssen. Weil, wenn ich jetzt, so, kognitive Dissonanz, eins meiner Lieblingsthemen, ne? Wenn ich jetzt auf dem Behindertenparkplatz parke, was eigentlich voll gegen mich spricht, weil ich eigentlich andere Werte vertrete und am Ende dann mit Scham da rausgehe, dann jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich die Brücke machen wollte, aber es geht eigentlich eher darum, so Thema Ehrlichkeit.
Ja.
Wenn ich das gemacht habe, vielleicht auch aus Versehen und am Ende sage, boah, das war wirklich doof, dass ich das gemacht habe, das will ich nicht wieder, weil mir das ein doofes Gefühl gegeben haben, eigentlich passt gar nicht zu mir, dann finde ich, passt das Wort Scham aber nicht mehr dazu.
Würdest du vermuten, dass ein Mensch, der keine Scham kennt, diese Motivation aufbaut? Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass so ein negatives Gefühl wie Scham in dem Moment bei uns so ein Unwohlsein auslöst, weil ich ja merke, hey, das ging gegen meine Werte.
Ja, aber ist das dann wirklich Scham, wenn es gegen deine Werte geht? Weil eigentlich ist es
Unehrlichkeit.
Wenn
es egal ist, kommt doch keine Scham. Ich habe nicht das Gefühl, dass Donald Trump sich für irgendwas schämt. Der sagt, I can grab her by the pussy. Der sagt so Sachen, wo du das Gefühl hast, ey, da jeder würde sich dafür schämen, weil selbst wenn es solche Gedanken oder solche Verhaltensweisen bei dir gibt, hinterfragst du das dann hoffentlich irgendwann und checkst, ey, das war ein Fehler, das war Kacke. Da muss ich meine Muster irgendwie angehen. So. Und das ist zum Beispiel was, wo ich dann denke, wenn du da keine Scham hast, dann zeigt das doch, ist dir egal.
Mhm.
Und dann ist dieses negative Gefühl Scham eher eine Art von Push.
Aber ist es nicht eine, man könnte das Wort Scham auch austauschen im Sinne von Respekt zum Beispiel.
Ja, klar. Nur man würde ja bei Respekt jetzt nicht daran denken, fühlt sich unangenehm an. Und ich mache ja oft, versuche ich ja zu kämpfen dafür, dass diese unangenehmen Gefühle, wie zum Beispiel eine Scham, einen Wert hat.
Mhm.
Weil sie mir zeigt, ey, das war falsch und schlecht, nicht nochmal.
Ja.
Aber natürlich hat das eine Ambivalenz, weil ich merke schon, wenn ich dir zuhöre und du sagst, hey, wenn ich mit jemandem Sex habe, ist es doch klar, dass der irgendwie kacken geht, dann ist mir das auch klar und ich weiß, dass es eigentlich dumm und falsch ist, dann so zu denken, oh, das muss man jetzt ausblenden und kann ja nur Erotik entstehen, wenn sowas ist ja Quatsch, damit nimmst du ja auch ein Stückchen die Menschlichkeit daraus und dann checke ich schon, ey, das müsste man hinterfragen und das ist dann vielleicht was, wo ich auch nochmal dran arbeiten könnte, ja.
Ach, es gibt einfach so viele geile Gesprächsthemen, oder?
Also, sie noch an Heiligabend hier über Kacken vorm Sex reden, das unser Geschenk an die Welt.
Genau.
Ein kleiner Kackhaufen unterm Tannenbaum.
Ja, ist doch schön.
Aber spannend. Also das ist auch die Frage, wofür man sich schämt. Ja
finde ich super.
Ja.
So, das war also deine Frage an mich.
Das war meine Frage an dich. Das ist meine vorbereitete Frage.
Ja, jetzt ist es mir mein, also nicht mehr so ganz konkret, aber ich weiß wieder, um welches Thema es ging.
Dan Brown löst Brown löst ihren Vertrag ein, bitte.
Was hast du für dich über die letzten Jahre gelernt, was dein Verhalten sehr verändert hat? Das ist eine schwere Frage, ne?
Ja, weil ich dir ganz viele Sachen sagen könnte. Ich könnte dir zum Beispiel sagen, als ich für das Buch Besser fühlen angefangen habe zu recherchieren, da würde ich sagen, war ich eher ein quadratschädlicher, sehr naturwissenschaftlicher Geist, der ich auch immer noch irgendwie natürlich bin und was mich auch ausmacht vielleicht. Aber mal zu fragen, das war eine für mich der wertvollsten Fragen. Ich habe ja ein ganzes Angstkapitel gemacht. Das ist, glaube ich, auch das erste oder zweite nach der Liebe. Wovor hast du Angst? Und dann zu verstehen, dass es natürlich Ängste gibt, die uns irgendwie bremsen und dass wir uns was nicht trauen. Mhm. Das, finde ich, liegt auf der Hand. Aber dass es auch Ängste gibt, die mich vor mir hertreiben. Die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, wir haben letztes Mal über die 2- gesprochen bei meinem Vater mit dem Piratenboot, die Angst irgendwie, dass die, wenn du nichts leistest, du nichts wert bist. Das sind so Punkte, wo ich merke, und das schließt sich auch ganz schön der Kreis zu dem, was wir auch ganz am Anfang besprochen hatten, so eine gewisse Selbstfürsorge oder einen anderen, freundlicheren Umgang mit sich zu finden, Zewa, Selbstmitgefühl, das wird sich auf jeden Fall verändert haben. Da bin ich noch nicht am Ende der Fahnenstange, gar nicht, aber das ist sowas, wo ja auch mit Atze, dadurch, dass wir diesen Podcast betreutes Fühlen machen, das ist ja wirklich auch das Programm dabei. Man, wir betreuen zwar das Fühlen von den Hörerinnen und Hörern, aber irgendwie betreuen wir natürlich auch unser Fühlen. Und ich rede also jede Woche mit jemandem, der so rund eine Generation 30 Jahre älter ist als ich. Das bedeutet, da habe ich ja so viel Vorsprung an Lebenserfahrung, an Wissen. Und viele kennen jetzt Atze Schröder als diesen Proll von RTL, aber hinter dem steckt einer, der zitiert dann aus der Hüfte Seneca oder berichtet dir einfach von Momenten, wo er eine Therapie gemacht hat, wo es in seiner Familie schwere Schicksalsschläge auch gab. Und du merkst plötzlich, danke für ein Wissen, was ich so noch nicht hatte, und auch danke für ein Anstoßen im Reflektieren. Und deswegen gibt es einfach viele Bereiche, und einen, den ich noch sagen will, weil der mir auch sehr, sehr sehr, sehr wichtig ist. Ich habe einige Folgen Terra Explore dazu gemacht, weil ich so gedacht habe, da müssen wir echt drüber reden, auch gerade ich aus mir heraus. Wir haben das im Podcast gemacht und so weiter. Also ich versuche eigentlich immer auch ein bisschen diese Geschichte so zu teilen, ist, wie ist mein Verständnis vom Mannsein?
Sehr spannend.
Ja, weil ich bin...
Gerade heutzutage, so wo es immer um Feminismus und so geht und so.
Ich bin 1988 geboren, das heißt, ich bin voll groß geworden in den 90ern, Nullern. Und da war wirklich so dieses American Pie und ist die russische Austauschstudentin sexy und die hat dann den perfekten Busen und dann geht es eigentlich nur darum, wie kriegt man die rum und so. Also diese ganzen Stereotype und Muster, die so wie so Nadelstreifen in deinen Kopf gebracht werden, wo du vielleicht jahrelang mit durchs Leben gehst und das nicht so hinterfragst. Und dann jetzt vor allem in den letzten Jahren, das ist jetzt schon ein längerer Prozess, aber so zu merken, ey, scheiße, da gibt's Verhaltensweisen, da gibt's WhatsApp-Jungsgruppen, wo man so Sprüche raushaut, da gibt's Momente, wo du einfach merkst, auch für einen selber, eigentlich tut dir dieses Bild von Männlichkeit nicht gut, aber du lebst damit und musst da vielleicht mal gucken, geht das anders, ne? Und ich bin auch kein Freund davon, dann jetzt so einen pauschalen Männerhass da zu proklamieren. Das ist, wie soll das helfen? Also wenn du möchtest, dass sich Leute verändern, ist, glaube ich, für mich immer eher spannend zu sagen, guck mal, ich fasse mir an die eigene Nase, bevor ich mit dem Finger auf 3 andere Männer zeige und sage, ihr seid ja ganz schlimm oder ihr seid da Alpha-Males, Incels, sonst wo abgebogen. Fang doch bei dir selber an und guck mal, wo verhältst du dich vielleicht sexistisch? Wo gibt's Momente, wo du von einem, ey, die Männer haben hier die Macht, die Männer haben die Jobs, die Männer haben das Geld, die Männer haben dieses Patriarchat gemacht. Wo profitierst du vielleicht davon und könntest vielleicht ein Stückchen dagegenhalten? Und ich will das jetzt nicht, ne? Also es gibt ja dann auch diesen Gedanken vom Performative Male, der jetzt irgendwie so tut, als wäre er. Mir ist das bewusst, dass das so Ismen sind, die in deinem Kopf sind und dass du da nicht mal eben sagst, jetzt sind die weg. Ja. Aber das sich zum Beispiel bewusst zu machen, zu challengen und zu sagen, ey, reflektieren, hinterfragen und vielleicht gucken, wie kann ich das in Zukunft anders machen, ohne dass man jetzt von Fehlern befreit wird. Und noch viel wichtiger, vielleicht fragen, wenn jetzt wieder Jungs heranwachsen und zu Männern in dieser Welt werden, was könnte man da mitgeben und vielleicht anders erzählen? Und das ist, glaube ich, ein Thema, was einfach zu Recht an ganz vielen Stellen auch mit Schmerzen zu tun hat, weil man sich hinterfragen muss, wenn man versucht, ein bisschen ehrlich zu machen und auch vielleicht mit Scham zu tun hat. Aber glaube ich, ganz wichtig ist. Und ich habe zu Frauen in Top-Führungspositionen promoviert vor, ja, ist jetzt wahrscheinlich auch schon 10 Jahre her oder fast 10 Jahre her. Und habe damals so die ersten Science-Slams gemacht. Das ist so, wie ich auf eine Bühne gekommen bin, um das auszuprobieren. Da stellt man seine eigene Wissenschaft vor. Und war damals noch die Statistik, dass wenn wir, dass sich was tut. Ne? Also es gibt mehr Frauen in Führungspositionen. Mhm. Aber da hatte dann ein Forschungsteam ausgerechnet, wenn wir in derselben Geschwindigkeit weitermachen, wie wir das bisher machen, wird das noch 217 Jahre oder so dauern, bis das gleich ist. Und ich habe versucht rauszuarbeiten, hey Leute, das ist einmal moralisch assi, so eine gläserne Decke einzuziehen. Es ist aber auch wirtschaftlich total dumm, wenn wir sagen, die Hälfte des Talentpools schließen wir mal irgendwie aus, warum auch immer, weil es Frauen sind und lassen die nicht in diese Top-Position. Und dann wäre doch jetzt die Frage, haben wir Bock, noch 217 Jahre uns von Typen dominieren zu lassen, die statistisch gesehen einfach, weil viel mehr Männer in diesen Führungspositionen sitzen, aber Männer und Frauen in IQ-Tests eigentlich gleich sind und auch von den Qualifikationen her jetzt sogar eher die Frauen die Männer überholen. Ich muss also sagen, da oben müssten wir eigentlich erwarten, dass gleich viele Männer und Frauen sitzen, zumindest ungefähr. Wenn da viel mehr Männer sitzen, muss ich davon ausgehen, dass da einige nur sitzen, weil sie einen Penis haben oder ein Mann sind. Und das ist das, wollen wir das? Das ist, du lässt dich verarschen. Und das sind so Sachen, wo ich einfach merke, da ist viel in mir angestoßen, noch nicht zu Ende gedacht, auch noch nicht fertig, aber wo ich einfach uns Männer ermuntern möchte, lasst es uns versuchen, selbstkritisch und nicht immer sagen, es gibt doch auch noch Schlimmere und jetzt kommen die hier mit Männerhass und da müssen wir uns doch gegen rebellieren, sondern wirklich zu sagen, hey, das ist auch ein Stück weit ein Angebot, weil wie sich Männlichkeit bisher hier auf dieser Welt gestaltet, das schadet in erster Linie den Frauen und den Nicht-Männern. Aber sie schadet auch den Männern. Und das ist, glaube ich, was viele nicht auf dem Radar haben. Durfte in der Elternzeitpause von Maitina, einer großartigen Kollegin, die ich sehr, 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 die sehr Role Model für mich ist, zu der ich sehr aufschaue, durfte ich eine Folge MyThinkX moderieren. Mhm. Und da ging es um Männlichkeit und diese Idee oder die Frage, warum sterben Männer im Schnitt, ich meine, es sind 5 Jahre früher als Frauen. Stell dir vor, es gäbe eine Krankheit in Deutschland, wo die Hälfte der Bevölkerung 5 Jahre früher durchsterben würde als der Rest. Die Leute, wir wären auf den Barrikaden.
Ja.
Bei Männlichkeit nehmen wir das so hin und sagen, oh, was liegt vielleicht an den Genen oder so. Und alles, was wir dort an Forschung gefunden haben, lässt sich eigentlich schön in einer Studie zusammenfassen. Wenn du Nonnen und Mönche vergleichst, die sehr gleiche Lebensumstände haben, Beten, Garten, Hegen, Arbeiten in diesem Kloster, aber alles sehr, sehr gleich, dann verschwinden diese Unterschiede in der Lebenserwartung fast komplett. Das bedeutet, und da gibt es dann noch viele weitere Thesen, es spricht einiges dafür, dass es eben nicht einfach am Mannsein vom Biologischen her liegt, sondern dass wahrscheinlich mindestens ein ordentlicher Teil durch das Verhalten als Mann durch unser Bild von Männlichkeit kommt, weil wir riskante Auto fahren, weil wir viel öfter Aggression ausleben, weil wir weniger zum Arzt gehen, weil wir uns vielleicht nicht trauen, in eine Psychotherapie zu gehen, weil das nicht dem Männlichkeitsbild entspricht. Und das sind alles so Sachen, wo ich jetzt sagen würde, ey, bitte nicht falsch verstehen, ich habe da meine eigenen Themen und Fehler und Sachen, wo ich bestimmt noch einiges dran tun muss, wo ich aber allen Männern da draußen gerne die Hand ausstrecken will und sagen will, ey, lasst uns gucken, wo wir da vielleicht ein Stückchen mit dem Finger an der eigenen Nase was tun können. So. Das wäre ein Bereich.
Krass, also sehr ausführliche Antwort, mega cool.
Ja, sorry,
cool.
Ich wollte dich nicht erschauen.
Also ich finde es super interessant. Ich glaube, hat mir ein Mann aus so einer Perspektive auch noch nie entgegengebracht, den Punkt. Und ich finde es, also ich habe mir ehrlich gesagt super wenig Gedanken bis jetzt so als Frau darüber gemacht. Aber ich finde es ein sauspannendes Thema.
Wo erlebst du denn für dich dann als Frau so eine Männlichkeit, wo du sagst, boah Leute, also gibt es so Momente?
Wo ich von einer männlichen Art.
Ich stelle mir jetzt vor, wenn du mit 19 hast du angefangen mit den YouTube, das wahrscheinlich will ich mir gar nicht ausmalen, was da in Kommentaren von irgendwelchen Cringen sonst wie kam.
Ja,
weiß ich nicht,
aber ich habe es nie auf unbedingt Männer oder Jungs so bezogen. Also ich glaube, es war so sehr ausgeglichen, würde ich sagen.
Ach, echt?
Also ich glaube, ich bin relativ befreit, was das angeht. Ich würde aber auch sagen, dass ich, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Nee, kann ich jetzt nicht so gut ausführen. Ja, aber nee, bin ich eigentlich, nee, würde mir jetzt nichts einfallen.
Ist ja schön im Zweifel.
Ja.
Okay.
So auch was sexuelle Übergrifflichkeit irgendwie angeht, habe ich sehr wenig erfahren, beziehungsweise vielleicht reagiere ich da auch einfach zu unsensibel drauf, dass es mich wirklich negativ beeinflusst und ich deswegen jetzt so Situationen nennen könnte.
Ja, klar, das ist ja auch eine Frage von, wie definiert man das für sich, auch wenn es da vielleicht objektive Regeln gibt.
Ja,
am Ende,
klar.
Ja, natürlich, okay. Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Thema, wie neben vielen anderen, wo ich merke, dass sich Sachen bei mir verändert haben, auch im Umgang mit mir selber. Vielleicht auch noch eine Sache, die mich sehr umtreibt, ist so der Blick auf die Psychologie. Da bin ich seitdem ich das mache, Feuer und Flamme, begeistert von dieser Wissenschaft und liebe und schätze die und merke aber auch an ganz vielen Stellen, die Psychologie macht als Wissenschaft Fehler in Ausmaßen, dass ich da manchmal sitze und denke, oh mein Gott. Und früher war so ein bisschen nicht Ansatz, aber es hat sich so ergeben, dass man dann so darüber hinweggegangen ist und dann gedacht hat, ja, dann kommt vielleicht noch eine bessere Studie oder so. Und letztens sagte mir ein Psychologieprofessor von einer guten Uni aus Deutschland, Leon, wenn die Leute wüssten, wie wenig wir wissen, die würden wegrennen. Und ich habe das Gefühl, das wird noch so ein bisschen so versucht, geheim zu halten und dass viel zu wenig da selbstkritisch auf die Psychologie geguckt wird und versuche jetzt bei allem, was ich mache, das wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen nerdig und jetzt super wissenschaftlich, aber ich habe wirklich den Eindruck, wir dürfen nicht den Fehler machen, das Publikum, die Leute zu unterschätzen. Erzähl die Wahrheit und das, was mich umtreibt und wo ich merke, guck mal, da stellt sich die Psychologie hin und tut so, als wäre jetzt die super Lösung, weiß ich nicht, das Selbstwertgefühl steigern oder wir brauchen jetzt alle Grit, Durchhaltevermögen. Und dann kommen neuere Studien, wo die Psychologie jetzt sich als Wissenschaft auch weiterentwickelt und sagen, ey, Bullshit. Oder die alten Sachen waren voll hingebogen. Oder ey, so einfach ist es nicht. Und das
genau das ist es nämlich. So einfach ist es nicht. Gerade in der Psychologie stelle ich mir das so komplex vor, wie unglaublich verbunden alles miteinander ist. So auf einzelne Themen so zu blicken und so starre Aussagen zu machen, glaube ich, ist sehr schwierig.
Wo ist denn für dich so, dass du sagst, wir haben jetzt schon über Scham gesprochen, dass du was Düsteres, wo du für dich sagen würdest, weil du beschäftigst dich ja viel auch mit psychologischen Themen, hatte ich zumindest den Eindruck, dass du sagen würdest, da hat sich was verändert, vielleicht auch dadurch der Blick auf dich vielleicht ein bisschen gewandelt. Du hast ja, deswegen fand ich diese ganze Geschichte, diese ganzen Wendepunkte, wo es dann nochmal anders kam, als man vielleicht erstmal gedacht hätte.
Also auch sehr viel. Ich glaube, zwei größere Themen. Und zwar das eine ist Ehrlichkeit mit mir selbst, mit meinem Verhalten. Ich glaube, ich war schon immer sehr ehrlich. Also ich konnte noch nie meine Eltern anlügen oder so. Und wenn ich das mal gemacht habe, dann musste ich das 10 Minuten später beichten, weil ich das nicht konnte. Ne? Aber eher so im Sinne von ehrliche und direkte Kommunikation bezogen darauf, dass ich auf meine Bedürfnisse und auf mein Empfinden achte. Und das ist zum Beispiel was ich jetzt ganz anders mache als damals. Sobald ich mich mit irgendetwas unwohl fühle, erkenne ich das, versuche das kurz zu definieren für mich. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich das nicht alleine auf kürzester Zeit lösen kann, dann spreche ich es sofort und direkt an, weil ich der Meinung bin, dass ich das nicht in mir tragen muss, vor allem nicht, wenn es mit anderen Personen zusammenhängt, weil man ganz oft sich Gedanken macht, so ja, der wollte das bestimmt deswegen, hat das deswegen gesagt oder wie auch immer. Das heißt, ich habe so die letzten Jahre wirklich, war ich in so vielen Situationen drin, auch unabhängig von meinem Leben, dass ich das einfach miterleben durfte von anderen Menschen in meinem Umkreis, wo ich am Ende da sitze und das waren wirklich teilweise so krasse Sachen, wo Leute nicht miteinander geredet haben, sich ihren Teil gedacht haben, einen Groll aufgebaut haben, irgendeine andere Emotion aufgebaut haben und am Ende etwas so Krasses entstanden ist, wo man eigentlich nur drüber heulen kann, wirklich. Und das hat so irgendwie für mich echt was in mir verändert, dass ich sage, das will ich für mich gar nicht. Und ich habe auch gar keine Lust, mir über solche Sachen Gedanken zu machen, ich weiß nicht, was du dir gedacht hast. Ich weiß nicht, wie du fühlst. Und wahrscheinlich werde ich es auch niemals wissen, selbst wenn du es versuchst, mir zu erklären. Aber dann kann ich wenigstens versuchen, die Perspektive besser zu verstehen. Und man kann es im Keim direkt versuchen zu lösen, bevor man das 3 Wochen mit sich rumträgt, weißt du? Also ich bin super Fan davon geworden, direkt und ehrlich miteinander zu kommunizieren und kann auch mittlerweile nicht mehr gut damit umgehen, wenn Leute das nicht mit mir machen, weil ich bin super feinfühlig und ich merke direkt, wenn sich eine Stimmung ändert. Niemand muss was sagen, sobald sich irgendwas ändert, so merke ich das sofort und fühle mich dann auch unwohl damit, wenn Leute mir das gegenüber nicht äußern, weil ich dann natürlich automatisch anfange, mir Gedanken zu machen. Also wenn sowas entsteht, bin ich die Erste, die sagt, ey, was ist denn los gerade? Ich spüre doch, irgendwas ist anders. So. Also ich, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich in Freundschaften sehr wichtig finde, dass man ehrlich und direkt miteinander kommuniziert und da auch keine Angst vor hat. So, das ist auch der Punkt, den ich auch in einem der letzten Folgen gesagt habe. Ich finde, man muss miteinander gut streiten können. Ich finde, Streit ist voll die wichtige Grundlage, um überhaupt eine gute zwischenmenschliche Beziehung führen zu können. Weil man wird immer wieder mal irgendwie aneinander geraten, unterschiedliche Meinungen haben. Aber dann kommt so ein bisschen drauf an, wie definieren wir das? Sind wir wirklich gegeneinander oder sind wir ein Team und versuchen, das Problem zu lösen? Ja, so, das ist ein großes Thema. Ja.
Und war das früher in diesem, weil du auch gesagt hast, das hat mich hier in unseren Gesprächen auch sehr berührt, als du gesagt hast, du hast da früher alles geteilt, ne? Man hat 3 Tage nachdem du die Geburt hattest, warst du schon wieder online. Du hast die Leute mit ins Ehebett genommen, so dass man alles gesehen hat von dir. Wie sehr muss man da über sich und sein intimes Leben, sein Schambereich, nenne ich es jetzt mal, hinweggehen, um dann zu sagen, boah, das trage ich alles so nach außen? Oder ist dir das damals leicht gefallen? Also hattest du eher das Gefühl, ich baue hier gerade Mist in meinem Kopf und merke, boah, das geht eigentlich gegen, weil du hast in der ersten Folge gesagt, dass sich so lange was angetürmt hat. Und das würde ich, da denke ich jetzt gerade dran, das würde ich gerne noch verstehen.
Also ich glaube, es waren sehr viele persönliche Sachen, auch die ich jetzt hier in diesem Rahmen gar nicht so detailliert besprechen kann, die sich da so angetürmt haben, ne? Aber
also persönlich im Sinne von, willst du nicht sagen oder kannst, weißt du jetzt nicht, naja, okay.
Genau.
Weil zum Beispiel auch andere dazu gehören.
Genau.
Ja,
aber ich glaube, dass dieses Gefühl, vielleicht ist es gerade alles ein bisschen zu extrem, gar nicht in der Situation direkt kam, weil ich, glaube ich, schon von Grund auf einfach sehr ehrlich und offen und direkt mit solchen Themen, mit anderen Menschen und so bin. Deswegen war das, glaube ich, nie schwierig für mich, solche Themen zu zeigen und anzusprechen und so. Für mich war das einfach irgendwie, also es war, ich habe mich immer wohl damit gefühlt. Aber in der Masse und auch in der Situation, dass es auch alles, also weißt du, mein Leben war mein Beruf und da drin meine Beziehung, alles öffentlich, alles verstrickt. Und irgendwann ist es so intensiv und viel geworden, dass man dann irgendwann an einen Punkt kam und sich vielleicht mal gedacht hat.
Boah. Hattest du das Gefühl, dass du nach außen so eine Person bist wie jetzt so eine Kunstfigur und dann gibt es war echt so.
Ja, also natürlich sitzt du vor der Kamera und versuchst vielleicht mehr zu lächeln oder ein bisschen lauter über einen Witz zu lachen, aber ich habe
leiser zu furzen.
Oder gerade eben laut zu furzen.
Oder gerade eben laut, aber es ist jetzt, genau.
Ja, genau. Also
hat alles so eine Selbstdarstellung in dem Moment.
Genau, natürlich gibt es Momente, wo du versuchst, Sachen vielleicht extremer rauszukitzeln oder auf gewisse Verhaltensweisen oder Mimiken oder so mehr zu achten. Aber ich habe niemals eine Kunstfigur gespielt. Niemals. Das ist auch, glaube ich, ja.
Da bin ich manchmal einem, wie heißen sie alle, Paul Panzer, Atze Schröder.
Ja, ja, das ist schon.
Wen gibt es da noch? Auch ein Stück weit Cindy aus Marzahn, die ja jetzt auch in diesen beiden Rollen irgendwie auftritt. Da bin ich oft, da denke ich, oh, das ist was Gutes.
Ja, voll.
Weil du kannst deine Sachen machen, aber du hast immer so einen Schutz, so ein Stück weit vor so einem kompletten Seelenstriptease, dass man bei einer normalen Person, aber trotzdem so in der Öffentlichkeit steht und so bekannt ist wie du, da finde ich, ist es wahrscheinlich doch schwierig, so eine Grenze zu ziehen. zu sagen, das ist öffentlich, das ist meine Cindy aus Marzahn auf der Bühne, ja, und das bin ich, wie heißt sie, Ilka Bessin, meine ich?
Ich weiß gerade gar nicht, ja.
Und das bin ich aber in dieser anderen Person dann.
Ja. Also ich glaube, in der Art und Weise, wie ich Social Media gemacht habe oder auch jetzt eigentlich noch mache, ist es gar nicht möglich, weil, also ich würde den Leuten ja ein Ich von mir verkaufen, was sie als mein Ich annehmen, was aber gar nicht mein Ich ist. Das würde mich so, also damit würde ich gar nicht zurechtkommen. Wenn du ganz offensichtlich eine Comedy-Figur oder sowas spielst, ist es was anderes, ne? Aber ja.
Ja, das stelle ich mir, also ich könnte, ich weiß es jetzt nicht, aber ich habe, du kennst ja auch Joey von Joey's Jungle, mit dem habe ich vor, weiß ich nicht, 2 Jahren oder sowas gedreht, und der hat mir das auch sehr drastisch beschrieben, wie das für ihn immer schlimmer wurde und immer mehr dieses jetzt nach außen was darstellen und es ist halt echt und er war es auch sehr authentisch und dann nochmal was rauskitzeln und vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen und irgendwie akkumuliert sich das so und dann gab es diesen für ihn auch Zusammenbruch und Ende und Cut und jetzt ist er auch wieder da mit den Sachen und da habe ich mich öfter schon gefragt, meinst du, es besteht die Gefahr, dass wir beide, weiß ich nicht, wenn es in 6 Jahren ein Revival von 1+1 gibt, hier nochmal sitzen und dann sagst du mir, ja, da war da wieder irgendwann zu viel. Muss ich mir Sorgen machen? Machst du dir Sorgen?
Also ich fänd's, glaube ich, unrealistisch, das auf jeden Fall auszuschließen. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich glaube aber schon, dass ich sehr gewappnet für solche Situationen jetzt bin und sehr feinfühlig dafür geworden bin, weil ich ganz genau weiß, was die schwierigen Punkte waren. Ich habe versucht, mir sehr gut aufzuschreiben und vor Augen zu führen, was war damals sehr schwer für mich, auch in der Nachbetrachtung, worauf will ich auf jeden Fall achten. Und jedes Mal, wenn ich so einen Schritt gehe, wo ich zum Beispiel wieder was Privates poste oder so, ist direkt eine Alarmglocke in meinem Kopf, wo ich ganz bewusst drüber nachdenke, ist das das, was du machen willst? Warum postest du das gerade? Welchen Sinn siehst du dahinter? Fühlst du dich damit wohl und so? Also ich bin sehr sensibel für das Thema. Heißt aber nicht, dass ich wieder da auch irgendwie so in diesen Kreis kommen könnte oder so. Aber ich glaube schon, dass ich sehr vorsichtig mit dem Thema mittlerweile umgehe. Ja. Und dann kommen wir zu einem anderen Punkt noch, das will ich noch kurz ergänzen zu deiner Frage. Thema Verantwortung ist, glaube ich, ein Punkt in meinem Leben, der sehr drastisch sich entwickelt hat und gestiegen ist und der mich sehr verändert hat.
Was heißt Verantwortung?
Verantwortung für mich, für mein Sein, für mein Handeln, für mein selbst manchmal Denken zu übernehmen. Und das hat mein Leben sehr verändert.
Welchen Themen? Gibt es da so Bereiche, wo du sagen würdest, da ganz besonders?
Alles.
Alles.
So, wenn ich streite und maße mir an, mir auszudenken, warum sich mein Partner jetzt so verhält, das ist ja schon ein Thema, wo ich Verantwortung übernehmen kann. Wo ich sagen kann, ey, dafür übernehme ich jetzt Verantwortung, das steht mir gar nicht zu und ich spreche ihn einfach an und frage ihn. Weißt du, das ist schon sowas. Oder Verantwortung für Dinge, die ich damals gemacht habe, übernehmen, öffentlich jetzt drüber sprechen. Verantwortung für alles Mögliche zu übernehmen. So, wenn ich mich unwohl fühle, verantwortlich dafür, mich zu sehen, weil ich die Macht habe, auch was daran zu ändern. Verantwortung, mir viele Dinge bewusster zu machen, weil ich glaube, dass wir Bewusstsein brauchen, um überhaupt unser Verhalten auch ändern zu können, uns weiterentwickeln zu können. Aber auch für große Sachen. Ich finde, wir sehen das Wort Verantwortung. Da kommt bald wirklich ein sehr großes, spannendes Projekt. Ich freue mich schon sehr, wenn das dann da ist.
Was drehst du gerade oder bist du da gerade dran?
Ich kann gar nichts dazu sagen, aber es wird auf jeden Fall nochmal sehr doll thematisiert über mich. Ich freue mich sehr da drauf.
Aber in deinen eigenen Kanälen. Also du machst das.
Ja. Okay. Also einfach das Thema, weißt du, Verantwortung ist, glaube ich, ein sehr negativ behaftetes Wort oft in unserer Gesellschaft. Und das finde ich sehr schade und
so
sehr
wie
traurig.
Wenn politische Verantwortung übernehmen, dann wird der Minister entlassen, weil er irgendwas gemacht hat.
So,
du musst Verantwortung für deine Fehler übernehmen.
Ja, genau.
Total, stimmt.
Und ich finde, Verantwortung macht uns unglaublich stark und mächtig. Und wir sollten das eigentlich als etwas ganz Positives in unser Leben lassen. Ich glaube, dass wir oft Verantwortung scheuen, Angst vor Verantwortung haben. Und ich würde mir ganz dolle wünschen, dass das einen Switch bekommt und wir Verantwortung als etwas Positives wiedersehen, weil ich glaube, wenn unsere Gesellschaft mit mehr Bewusstsein und vor allem Verantwortung durchs Leben läuft, würde sich ganz viel automatisch ändern.
Du bist vegan seit einigen Jahren. Das ist ja dir auch so ein Verantwortungsthema
voll
für dich?
Voll.
Ja, habe ich schon gedacht.
Ja. Ich bin ja verantwortlich dafür,
ja,
was ich konsumiere. Auch generell Konsum.
Wie guckst du dann auf mich, wenn ich zwar seit vielen, vielen Jahren vegetarisch lebe?
Ja.
Auch ganz bewusst, also kann ich gleich noch was zu sagen, aber dann zum Beispiel bei Nudeln so Parmesan da drauf mache, das
ist
total lecker.
Ist übrigens
lecker,
nicht vegetarisch,
ist nicht mal,
ne,
vegetarisch,
ja,
und weiß, dass da Lab,
ja,
drin ist, was glaube ich aus dem Magen vom Kalb oder sowas kommt. Und denke ich immer so, ja, naja, das Kalb wurde ja eh geschlachtet, und ich würde nie ein Tier jetzt mehr töten können, mir vorstellen. Und so. Aber natürlich weiß, das ist ein Schöngebiege. Und dann da sitze und denke, aber Pizza mit echtem, in Anführungsstrichen, Käse, das würde mir doch gar nicht schmecken. Und ich liebe Tiramisu und das ist irgendwie Sahne. Also so, wie guckst du dann auf mich? Habe ich dann da aus deiner Sicht noch nicht die Verantwortung übernommen?
Jein. Ja. Also du bist ja, was das Thema angeht, an einer ganz anderen Stelle in deinem Leben. So, und ich finde es wirklich bekloppt, gerade in der veganen Szene, wie Leute miteinander umgehen. Und ich bin gar kein Fan davon, und verstehe auch, warum Veganismus deswegen oft so negativ gesehen wird, zu sagen, irgendwie, ich bin was Besseres als du, weil oder so. Ich habe auch unfassbar viele Jahre Fleisch gegessen. So. Und es war ein ganz langer Prozess für mich. Und es ist doch, also, weißt du, es gibt ja Leute in dieser Szene, die jetzt ein Gespräch mit dir führen. Und wenn du nicht nach 5 Minuten aus dem Gespräch rausgehst und sagst, ja, du hast recht, ich bin jetzt auch sofort vegan, dann
wird
es sehr unangenehm.
Oder auch diese
Rage-Videos, ne,
machen. Das macht mich oft, da denke ich oft, das ist psychologisch so, ja, wenn du wütend bist und eine,
ja,
Revolution anzetteln willst, dann brauchst du das bestimmt auch manchmal, dass man sagt, boah, ich bin hier voller Wut und Empörung. Aber ich denke ganz oft, wenn du Leute von was überzeugen möchtest, wirst du sie nicht gewinnen, wenn du,
ja,
kommst und sagst, du bist falsch,
so,
du bist schlecht, ich bin dir überlegen und hier ist meine geballte Wut in dein Gesicht. Das denke ich bei,
genau,
so vielen Themen, wo ich so mir überlege, ey, wurdest du schon mal so von etwas überzeugt?
Ja. Und das ist so ein bisschen die Herangehensweise, wie ich es auch, glaube ich, sehr indirekt mache, dass ich den Leuten bei ganz vielen Sachen einfach zeige, wie ich damit umgehe, über meine persönlichen Erfahrungen spreche, den Leuten aus verschiedener Sicht meinen Alltag zeige, um ihnen mein Sein vorzuleben und sie eventuell damit zu inspirieren oder Themen bei ihnen hervorzurufen. Also nicht mit dem Finger, sondern einfach, hey, so lebe ich. Und wenn du Lust hast, dir das anzugucken, vielleicht
okay,
macht
das
irgendwas
mit dir. Okay,
das
ist schon die praktische Ebene. Nochmal den Schritt davor, weil,
ja,
ich das Verantwortungsthema so spannend,
ja,
finde. Wie, was macht für dich dabei die Verantwortung aus? Also ich habe selber ganz viele Gedanken dazu, aber ich würde total interessieren, was du sagst.
Also
ist es ein Verantwortungsgefühl gegenüber dem Tier als Lebewesen? Ist es ein Verantwortungsgefühl gegenüber dem Planeten? Ist es ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber deinem Körper, wo du sagst, ich will gar nicht tierische Produkte zu mir nehmen, was auch immer? Also was ist da die vielleicht das Wichtigste erstmal?
Antworte ich dir sofort drauf, ganz kurz,
ja,
zu dem Punkt davor noch, weil du gesagt hast, wie blickst,
ja,
du jetzt auf mich, ne? Ich finde, dass wir alle viel menschlicher miteinander umgehen müssen, viel mehr Toleranz uns gegenseitig zeigen, viel mehr versuchen müssen, uns auf tieferer Ebene zu verstehen. Und ich könnte ja niemals dich verurteilen, wenn ich nicht vorher ein 10-Stunden-Gespräch mit dir darüber geführt habe, wo wir über die allermöglichsten Punkte auf tiefster Ebene gesprochen haben und ich genau weiß, in welcher Situation du dich gerade befindest, mit welchen Emotionen, mit welchen Gedanken und wirklich versuche, mich in deine Lage auch hineinzuversetzen, weil es natürlich eine Reise ist, die man dadurch lebt. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo es völlig normal ist, dass Hühnchenschenkel verkauft werden und davor steht ein aufgeblasenes, glückliches Huhn, was mit seinem Flügel dahin winkt. Also wie absurd ist das denn bitte? Und dementsprechend bin ich voll dafür, einfach diesen Aspekt so, der ist mir sehr wichtig. Und ich glaube,
lebe und lebe lassen.
Ja, ja. Ich glaube nur, dass wenn wir sehr tief über verschiedene Sachen reden würden und ich vielleicht mir über Sachen schon mal Gedanken gemacht habe, die du dir vielleicht noch nicht ins Bewusstsein geführt hast.
Dass er was mir anstößt.
Ja.
Ja.
Und dann kommen wir nämlich irgendwann an einen Punkt, weißt du, ich habe auch schon mit Leuten darüber geredet, die am Ende gesagt haben, dass sie es aber so sehen, dass wenn sie ein Tier töten können, dass sie das dann auch essen dürfen und dass das absolut okay ist und so. Und ich muss das ja nicht immer nachempfinden. Jeder Mensch ist ja anders. Und das ist ja auch das Wunderbare an unserer Gesellschaft, dass so viele verschiedene Individuen mit verschiedenen Ansichten hier leben. Nur so kann sich unsere Gesellschaft ja auch so entwickeln. Und ich muss ja nicht immer mit dir aus dem Gespräch gehen und auf einen Nenner kommen. So, ich glaube aber trotzdem, so wie ich dich jetzt einschätze, dass wir wahrscheinlich sehr schöne Gespräche darüber führen könnten. So.
Total. Also das, ich denke mir das auch, dass hast du angesprochen, dass Reise und Prozess ja im Zweifel auch genau das ist, wie man was verändert, wie man vielleicht eine Verantwortung für was übernimmt. So, also ich das bei dem genau, ein Tier zum Beispiel zu essen, das ist dann für mich immer die Frage, okay, das dient ausschließlich meinem, mir gefällt das halt, macht mir Spaß, schmeckt mir gut. Und dann finde ich, muss man sich einfach am Ende fragen, ist es mir das wert, dass für mein Entertainment ein anderes Lebewesen leiden muss? Das ist so, wie, da bin ich immer fasziniert, wie die Leute dann da bei Martin Rütter in der Show sitzen, dem großen Hundecoach, und sich anhören, jawohl, die Hundewelpen, die müssen wir doch befreien und aus den Tierheimen holen und uns um diese Tiere kümmern. Da denke ich immer, ja klar, absolut. Und dabei beißen die
ja, in Schnitzel rein.
In fette Schnitzel oder die Bockwurst, weil es ja okay ist, das Schwein zu pürieren, nachdem du den Bolzenschuss gesetzt hast und das quer durch Europa zu karren und dann in seinen eigenen Darm zu pressen und in dieser Bärchenwurst jetzt aufs Brötchen zu legen.
Ja.
Da sitze ich dann immer, Thema kognitive Dissonanz, und denke mir, okay, wie erklärt man sich dann das? Und bevor ich jetzt Thema mit dem Finger auf wen anders zeige, sitze ich dann aber da und habe für mich irgendeine Erklärung, die sagt, naja, also jetzt ein Tier zu töten, das ist ja echt, wie kann man nur? Aber so Parmesan, weißt du, was ich meine? Und dann ist man plötzlich, und deswegen bin ich immer Freund davon, bei sich selber anzufangen und zu fragen. Deswegen fand ich, weil du gerade gesagt hast, du hast ja früher auch Fleisch gegessen. Es gibt ja scheinbar auch eine Version von dir, die jetzt zwar schon aus der Vergangenheit ist, aber die irgendwann mal dachte, ja klar, hä? Ich habe da Bock drauf, schmeckt lecker, so ein Würstchen.
Genau. Und alleine nur aus dem Grund, wie könnte ich es mir anmahnen, jemanden dafür zu verurteilen?
Ja.
Verstehst du? Natürlich kann ich hier sitzen und sagen, für mich wird es niemals richtig sein, dass Menschen der Meinung sind, sie können Tiere versklaven und vergewaltigen und einsperren und töten und leiden lassen, dafür, dass sie am Ende Fleisch essen können. Der Meinung kann ich immer sein. Ich kann trotzdem auch Verständnis für andere Menschen aufbringen und normale menschliche Gespräche mit denen führen, die gerade noch an einem anderen Punkt stehen, was dieses Thema angeht. So.
Mhm. Ja, ich erwarte manchmal, dass wir in keine Ahnung welcher Zukunft, vielleicht in 100 Jahren, da sitzen werden und sagen, wie konnten wir das machen?
Ja.
Wie konnten wir als Lebewesen Mensch ein Tier, das als einziges Tier auf dieser Welt sagt, wir sind anders, ein Tier von Millionen Tieren, wie konnten wir das den anderen Tieren antun? Ich habe das Gefühl zumindest, dass hier an vielen Stellen was tut, wir ein Verständnis dafür haben, wie wir als Mensch miteinander umgehen, noch lange nicht genug, aber da denke ich manchmal, wann kommt dieser Punkt und wie werden wir dann darauf zurückgucken? Aber so ist es wahrscheinlich doch eine Reise.
Auf jeden Fall. Sehr spannendes Thema. Und generell Verantwortung. Ich glaube, alle Themen, die du aufgezählt hast, spielen da eine Rolle mit. Es hat angefangen wirklich einfach aus dem Grund, ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass Tiere für mich getötet werden. So, dann bin ich vegetarisch geworden. Dann ging mein Blick weiter und tiefer. Ich habe gesagt, ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass Tiere für mich eingesperrt werden und leiden müssen. Und mittlerweile ist mein Verständnis in dem Bereich schon sehr groß, dass ich sage, unglaubliche Verantwortung, Klimakrise, Umwelt und so, aber auch meine persönliche Gesundheit, Riesenthema bei dem Thema Veganismus und so. Also es ist schon sehr groß einfach geworden. Mhm. Ja.
Und trotzdem finde ich es total schön, wenn du sagst, also ich kann da ganz viel von jetzt schon nachvollziehen, auch wenn es noch eine Parmesan-Moment in meinem Leben vielleicht gibt. Trotzdem finde ich es total schön, dass du gesagt hast, boah, ich würde mir auch wünschen, dass wir anders miteinander umgehen und uns mit mehr Verständnis begegnen. Und jetzt in Dan Brown-Manier hast du letzte Folge gesagt, dass wir doch aber auch irgendwie immer noch mitentscheiden können, was wir machen. Und ich hatte dir versprochen, dass ich dir noch eine Geschichte erzähle von der Frau, von Margot, die ich kennengelernt habe, also Margot Friedländer. Und die Geschichte von der ist mir ist mir unglaublich lieb und wichtig. Und deswegen will ich dir die kurz erzählen. Es ist der 20. Januar, ich glaube 1900, entweder Anfang 40 oder Ende der 30er Jahre, also mitten in der Nazizeit. Und Margot ist auf dem Weg nach Hause in Berlin zu dem Haus, wo sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder wohnt, weil die drei Juden in dieser Nacht aus Berlin fliehen wollen. Ne? Mhm. Und als sie zu diesem Haus geht, merkt sie schon, oh, hier stimmt was nicht. Und tatsächlich geht ihr so ein Mann hinterher mit hochgestelltem Kragen, langer schwarzer Mantel, so einem Hut. Und als sie in dieses Haus geht und die Treppen hochgeht, folgt ihr dieser Mann. Und als sie bei sich an der Wohnungstür ankommt, entscheidet sie blitzgescheit, boah, ich gehe noch eine Etage weiter. Macht das, der Mann bleibt auch stehen, will irgendwie zu ihrer Wohnung tatsächlich. Sie geht hoch, klopft bei der Nachbarin. Die Nachbarin macht auf, zieht sie rein und sagt, sie sind gekommen. Gestapo. Und sie haben die Mutter von Margot und den Bruder mitgenommen. Und dann sagt diese Nachbarin, aber deine Mutter hat mir eine Botschaft für dich mitgegeben. Und sie kriegt dann irgendwie einen Zettel, eine kleine Botschaft, 5 Wörter. Mehr nicht und muss jetzt nur mit diesen 5 Wörtern untertauchen in Berlin. Ne? Und das, wenn man sich das vorstellt, ein Land, wo Millionen dich nicht wollen, dich ablehnen, sich deinen Tod wünschen, da muss die jetzt mit Angst, mit Einsamkeit, mit Hunger irgendwie sich durchschlagen. Die wird verraten, kommt ins Konzentrationslager und wird dann da erfahren, dass die Nazis ihren Bruder und ihre Mutter umgebracht haben. Und wenn man nur mal versucht, sich das vorzustellen, was das für ein Schmerz ist, diese Frau treffe ich viele, viele Jahrzehnte später in ihrer Wohnung in Berlin. Die ist zurück nach Deutschland gekommen. Und dann klingel ich bei der an der Tür, das werde ich nie vergessen. Die macht mir auf, kriege ich heute noch Gänsehaut und sagt mir, Leon, es waren die 5 Wörter meiner Mutter, die mich überleben ließen. Versuch, dein Leben zu machen. Versuch, dein Leben zu machen. Mit dieser Botschaft ist sie losgezogen. Und das war für mich so inspirierend, dass jemand, der das durchgemacht hat und der diese ganzen Widrigkeiten vom Schicksal von diesen verbrecherischen Nazis mitbekommen hat, dann am Ende sagt, ey, ich hab's aber versucht. Und das wollte ich dir einfach vorspielen, weil das kann keiner besser sagen als sie. Und weil die Kollegin aus der Regie schon gerade winkt, ist das vielleicht auch ein, ich weiß nicht, ob du einverstanden bist, aber irgendwie ein Richtung Ende. Wir müssen ja gleich noch kurz über die Freundschaft sprechen. Aber für mich so ein schöner Gedanke, dass vielleicht Margot hier so ein bisschen fast das letzte Wort bekommt.
Ja, voll schön.
Sie hat mir nämlich erlaubt, dann damals ein Video aufzunehmen, als ich bei ihr war, und ich muss das hier mal kurz öffnen, und es war so, weißt du, sie hat das alles durchgemacht und ich dachte natürlich, was ist das, wie ist sie jetzt drauf, wie geht's ihr? Das könnte ja ein Mensch sein, voller Wut, voller Hass, voller Enttäuschung, aber es ist wirklich das Gegenteil und sie sagt Folgendes zu mir.
Für mich ist es wichtig, es zu machen, denn es ist für euch, was war, war, können wir nicht mehr ändern. Aber es darf nie wieder geschehen. Und ihr müsst dafür sorgen, denn ich will nicht, dass einer von euch jemals mit so etwas konfrontiert wird, was wir erleben mussten. Es war zu schrecklich.
Und dann sagt sie noch, und trotzdem, ich liebe Menschen und ich glaube, dass in jedem Menschen etwas, irgendetwas Gutes steckt.
Ist das schön.
Oder?
Ja, wirklich sehr schön.
Also
hatten
diesen
wir sogar
Glauben,
eben auch, ne? Sich mit mehr Menschlichkeit und sowas zu begegnen.
Ja, das meine ich. Wenn wir sitzen hier und diskutieren unsere Themen und diese Frau, die das erlebt hat, hat diesen Appell für uns. Ey Leute, es sind Menschen und ich liebe Menschen. Ich fand das so, so stark und werde dieses Treffen eben nie vergessen. Insofern wollte ich das noch kurz mit dir teilen hier.
Richtig schön. Dankeschön. So, jetzt muss ich aber, es ist inhaltlich so übel der Sprung jetzt, ne? Ich weiß, unsere letzte Folge neigt sich sehr dem Ende zu. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auf das Thema Freundschaft nochmal kurz angehen. Da steht seit Tag 1 ein kleiner Kaugummiautomat mit Kugeln und da sind Zettel drin. Und ich glaube, ich kann nie wieder glücklich schlafen, wenn ich jetzt nicht einmal so eine Kugel da rausgeholt habe.
Bitte schön. Ich weiß auch, was du meinst.
Oder würdest du dich jetzt nicht auf ewig fragen?
Bevor wir diese letzte Frage beantworten, das um das abzuschließen, vielleicht, es geht ja hier darum, wird man Freunde?
Ja.
Wir haben ganz am Anfang gesagt, dass wir streng beide mit der Definition von Freundschaft sind. Sollen wir 3 runterzählen und dann sagen wir von 1 bis 10, ob wir jetzt Freunde sind? Oder, also, weißt du, wenn wir 10 sagen, sind wir die engsten, besten Freunde der Welt und wenn wir 1 sagen, gar nicht.
Willst du das mit so Zahlen machen?
Nicht?
Ja, können wir machen.
Ich bin ja Psychologe und liebe die Statistik.
Ja, findest du gut?
Nicht?
Ja, ich finde es immer schwer, aber ja, lass uns machen.
3, 2, 1, 7. Ja. Guck mal, da haben wir doch eine gute Grundlage.
Ja, finde ich auch.
Und wir haben uns schon versprochen, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Das ist ja auch schön.
Ja.
Mal gucken, was noch draus wird.
Voll, finde ich sehr schön. Ich fand es sehr schön, die Zeit mit dir zu verbringen. Ich glaube, es ist immer so eine wichtige Grundlage, dass man ganz tolle Gespräche miteinander führen kann, dass man Gesprächsthemen findet, die man irgendwie interessant findet. Das Gefühl, mit dem anderen kann man reden, der versteht mich, geht auf mich ein und so. Das hast du auf jeden Fall alles erfüllt.
Genauso zurück. Mich hat es unglaublich gefreut, wie offen und du alles erzählt hast und auch wie viel du in mir angestoßen hast jetzt, wo ich so dachte, ich gehe auf jeden Fall aus diesen 4 Folgen hier raus mit neuen Gedanken. Und das mag ich eigentlich mal am liebsten.
Voll deswegen, schön.
Schön, Bibi, dich kennenzulernen.
Ja.
So, geht ja noch weiter.
Voll. Gebe ich gerne zurück.
Und ja. Was steht auf diesem Zettelchen, so, den du da erzählst? Ominös als letzte Frage. Jetzt sowas ganz Großes. Gibt es einen freien
Lieber
Willen? Hatten
Meer
wir schon.
Oder Berge?
Ja, das wäre jetzt einfach.
Nee, okay, also pass auf. Oh. Welches Tabu gibt es, das ihr in eurer Familie nie angesprochen habt? Guck mal, jetzt geht's hier mit so deepen Fragen weiter. Jetzt habe ich auf so ein Smalltalk-Thema gehofft.
Ich kann es dir aber sagen, bei uns gibt es keins.
Wir Was
haben,
ihr nie?
Nein, wir haben wirklich eine ganz tolle Beziehung untereinander und sprechen die Sachen an. Ich wüsste keins.
Das ist schön. Ja.
Wir gehen auch voneinander aufs Klo. Und bei euch?
Ah, meine Familie ist schon, also meine große Familie, ist schon sehr liebevoll, aber ich glaube trotzdem, dass jeder so ein paar Punkte mit sich rumträgt und es wird nicht gerne über unangenehme Sachen geredet, weil jeder sehr harmoniebedürftig ist und deswegen schon einige Themen, glaube ich, einfach für immer da bleiben werden. Und das finde ich, es passt nicht so zu mir und ich fühle das manchmal nicht so ganz. Und es ist manchmal so ein bisschen schwierig für mich.
Okay, ohne das jetzt biegen zu wollen, trotzdem an Heiligabend vielleicht auch ein Skill, dass eine Familie manchmal sagt, komm, das Thema lassen wir jetzt mal im Giftschrank.
Auf jeden Fall.
Und sitzen hier alle zusammen.
Auf jeden Fall.
Unterm Landlust-Weihnachtsbaum.
Natürlich.
Und wichteln uns die Geschenke oder Nicht-Geschenke zu. In diesem Sinne,
finde ich super.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Vielen Dank fürs
dir
Dranbleiben.
Auch.
Bevor wir hören, wie das Duo die Folge fand, kommt hier noch ein Podcast-Tipp.
Ich finde es gut.
Ich auch. Ich stehe auch auf Berlin und auf Musik. Ich bin Anja Kaspari, Musikjournalistin und seit 5 Jahrzehnten in dieser Stadt unterwegs.
Berlin Sounds Inside.
In meinem Musiktalk treffe ich Blixa Bargeld, Annette Humpe, Iki Mel, Dota, Bergheim-DJ Marcel Dettmann und viele andere tolle Gäste. Hört doch mal rein in diesen Musikpodcast vom RBB. Jetzt in der ARD Audiothek und als Video in der ARD Mediathek.
Und nun zurück zum Podcast. Na, wie war's?
Also ich habe sowas ja noch nie gemacht und ich finde es sauspannend, wie sich das alles entwickelt hat. Und ich finde es so cool, dass wir so viel geredet haben, sich die Zeit nie lang angefühlt hat, im Gegenteil. Und dass ich trotzdem jetzt aus diesen 4 Folgen gehe und das Gefühl habe, dass da noch, also klar, wie komplex ist ein Mensch, aber da steckt noch so viel in Leon, was ich nicht ansatzweise kenne. Und ich hätte jetzt noch so 1000 Fragen, die ich stellen kann. Ich finde, es ist wirklich ein super schönes Experiment für mich gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich noch ganz viel Möglichkeiten haben werde, ihn wirklich persönlich tiefer, besser kennenzulernen.
Uff, wie schön kann man unterm Tannenbaum zusammensitzen. Ich fand's richtig, richtig toll, Bibi kennenzulernen. Also ich war ja ein bisschen skeptisch, als ich gefragt wurde, ob ich hier bei diesem Podcast mitmachen will, weil ich ja ganz am Anfang auch gesagt habe, ich finde Freundschaft ist was, wo ich sehr hohe Ansprüche dran habe und auch nicht schnell sage, dass ich eine Freundschaft mit jemandem habe, weil ich das einfach so was Wertvolles finde. Und dass wir jetzt hier am Ende gesagt haben, wir sind beide bei einer 7 von 10 nach diesen 4 Folgen, das fand ich total schön und habe es auch wirklich so gefühlt. Weshalb ich mich echt freue, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherin Maximiliane Hecke. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm und Amelie Kern.